Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 78 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell, und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Wir zeichnen auf am Donnerstag, den 11. Dezember um 11 Uhr und in einer Woche, wo es um viel Geld ging, und zwar nicht nur bei Donald Trump, sondern auch bei den Rechtsfragen, die uns hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt zu beschäftigen.
Das sind unsere Themen. Das Grundsteuer-Bundesmodell ist verfassungskonform. Was der Bundesfinanzhof entschieden hat und was das nun für Grundstückseigentümer in den verschiedenen Bundesländern bedeutet, erklärt uns Joachim Jahn. Versprochen ist versprochen. Rund 2000 Afghanen haben eine Aufnahmezusage aus Deutschland. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung verpflichtet, darüber endlich zu entscheiden. Eine Gruppe von Prominenten sammelt derweil Spenden dafür, dass diese Menschen ihren Aufenthalt hier notfalls juristisch erkämpfen können. Überwachung gestoppt. Das Bundesverfassungsgericht hat per einstweiliger Anordnung verhindert, dass Vodafone wichtige Daten über das Surfverhalten seiner Kunden sammeln muss. Die Rente ist sicher, die Rentenhöhe nicht. Das gilt politisch, aber auch bei der Riester-Rente. Der BGH hat jetzt eine Klausel gekippt, die nachträgliche Änderung des Rentenfaktors erlauben sollte. Ein Urteil mit Folgen für hunderttausende Kunden. Das Verwaltungsgericht Hamburg hat zum Thema Arbeitszeiterfassung entschieden. Wirtschaftskanzleien müssen jetzt sehr tapfer sein. Und wir sprechen zielgruppengerecht, apropos Wirtschaftskanzleien, über USM-Haller-Regale, Birkenstock-Sandalen und wann die schönen Dinge des Alltags Kunst sind, mit Professor Dr. Karl Nikolaus Pfeiffer. Und zum Schluss, weil wir noch nicht genug Themen haben, jeder zweite Deutsche meint, er könnte es besser als die Richter in Karlsruhe. Das sagt eine Allensbach-Studie.
Und dabei dachten wir, wie immer Anfang der Woche, was machen wir nur am Donnerstag?
Auf hoher See.
Der Bundesfinanzhof hat am Mittwoch die Grundsteuer, genauer gesagt das sogenannte Bundesmodell, für verfassungskonform erklärt. Das ist eine bittere Pille für viele Bürgerinnen und Bürger, denn die Grundsteuer betrifft ja neben den Grundstückseigentümerinnen auch die Mieter, auf die sie über die Nebenkosten umgelegt wird. Und selbst wer unter einem Stein lebt und selber eben auch kein Wohneigentum besitzt, hat mittlerweile mitbekommen, dass viele Menschen unter der neuen Grundsteuer ein Mehrfaches der bisherigen Beträge zahlen sollen. Und auf jeden Fall auf den ersten Blick kommt es zu ganz schön vielen Ungleichheiten. Also da gibt es dann so Villen in Top-Wohngebieten, die weniger Grundsteuer kosten als irgendwelche Schrottimmobilien auf dem Land. Was der BFH genau entschieden hat und warum wir uns, obwohl er die geltende Regelung zum Bundesmodell gehalten hat, nicht einfach wieder hinlegen und weiterschlafen können, das erklärt uns jetzt Joachim Jahn. Joachim, wie schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich.
Joachim, ihr kennt ihn schon, war, genau wie ich, Mitglied der Schriftleitung der NJW und ist jetzt zum Glück noch als freier Autor und Journalist in Berlin auch für uns tätig. So, Joachim, und du verstehst was von Steuerrecht, deswegen erklärst du uns das jetzt alles so, dass wir das auch verstehen. Worüber genau hatte der BFH jetzt zu entscheiden?
Ja, der BFH hat an ihn wurden die Zweifel herangetragen, ob diese Ungleichheiten, die du ja gerade geschildert hast, die teilweise krass sind. Für manche Leute ist es deutlich teurer geworden, für manche andere hat sich nichts geändert. Und dagegen sind sie halt vor diversen Finanzgerichten vorgegangen. Es waren, glaube ich, schon 100 Klagen vor Finanzgerichten. Und die landeten nun in der Revision beim Bundesfinanzhof. Und der hat sich jetzt eben halt drei Musterklagen rausgesucht, obwohl auf diverse weitere bei ihm liegen. Und über die hat er entschieden.
Okay, jetzt noch einmal ganz kurz. Die Grundsteuer musste doch neu gemacht werden und vielleicht bitte nicht zu viel Steuerrecht, aber wie wird denn das Bundesmodell Grundsteuer überhaupt ermittelt?
Ja, es gibt insgesamt 6 verschiedene Faktoren. Das macht die Sache wirklich kompliziert. Der Bundesfinanzhof hat sich aufgrund der Argumente, die man da vorgebracht hat, vor allem auf 2 Aspekte konzentriert, und das sind die Bodenrichtwerte und das sind die Die werden von den Gutachterausschüssen ermittelt. Die registrieren halt immer Kaufverträge, die man ihnen meldet. Und zum anderen haben sie sich kapriziert auf die pauschal angesetzte Netto-Kaltmiete.
Okay, und du sagst es pauschal, ne? Das war ja jetzt auch einer der Hauptangriffspunkte der Klägerinnen und Kläger, die gesagt haben, diese Bewertung wäre überhaupt nicht realitätsnah, sondern alles würde viel zu stark pauschaliert, zu ungenaue Parameter, diese Bodenrichtwertzonen wären zu grob und es würde irgendwie überhaupt nicht genügend berücksichtigt, was da für Objekte jetzt oben drauf stehen. Der BfH hat aber gesagt, das finden wir alles gar nicht schlimm. Das ist aus unserer Sicht trotzdem nicht verfassungswidrig, auch wenn es vielleicht im Einzelfall ungerecht ist. So, um es mal so stumpf zu sagen. Wieso?
Ja, war auch bemerkenswert, weil normalerweise ist es so, dass man gedacht hätte, die werden Zweifel haben. Sie dürfen aber das Bundesverfassungsgericht nur einschalten, wenn sie sogar überzeugt sind von der Verfassungswidrigkeit. Aber die mündliche Urteilsbegründung, die ich mir im Internet auch angeschaut habe, machte eigentlich ziemlich deutlich, die haben nicht nur keine Zweifel, sondern sie sind sogar davon überzeugt, dass es verfassungsgemäß ist. Und das liegt eben halt daran, und da haben sie dann auch ausführlich das Bundesverfassungsgericht zitiert, es ist eben im Steuerrecht so, man darf typisieren und generalisieren. Und um eben in einem solchen Massenverfahren der Finanzverwaltung das zu ersparen, dass sie jeden Einzelfall mühsam auseinanderklamüsert.
Naja, und ich dachte mir dann eben auch, als ich mir das dann so anhörte am Mittwoch, das klingt für mich jetzt auch als absolute steuerrechtliche Laien total plausibel. Wir können doch nicht an allen Ecken und Enden immer sagen, wir möchten bitte weniger Bürokratie und weniger Aufwand und weniger Einzelfallermittlungen und alles mal ein bisschen stärker pauschal machen. Und sobald es dann pauschalisiert wird, sagt halt irgendwie jemand, not in my backyard. Ne? Also das ist doch eigentlich jetzt genau einer der Punkte, wo man sagen muss, ja, wenn wir weniger Bürokratie wollen, dann ist es eben so, dass ein bisschen Einzelfallgerechtigkeit dem zum Opfer fallen muss, oder nicht?
Ich habe für Beck aktuell mit zwei Experten auch darüber gesprochen. Das eine war der Professor Dennis Klein. Und er hat eben halt gesagt, naja, also er findet das Urteil gut. Und er hat gesagt, vor allem spannend wird es eben halt, wie der Bundesfinanzhof, der im nächsten Jahr sich beschäftigen wird mit den Ländermodellen, die nicht dem Bundesmodell folgen. Denn 15 Länder haben das Bundesmodell gewählt und 6 haben jeweils unterschiedliche eigene Wege gewählt. Und da hat er gesagt, da gibt es noch viel größere Abweichungen im Einzelfall von bis zu 40%.
Okay, das heißt, das Bundesmodell, über das jetzt der BfH entschieden hat und das für eben die meisten Länder gilt, weil die einfach das Bundesmodell übernommen haben, das war sozusagen aus Sicht der Steuerrechtsexperten noch der einfachere Fall. Also der schwierige Fall kommt dann erst, wenn der BfH sich im kommenden Jahr mit den unterschiedlichen Modellen der Länder beschäftigt.
Genau, weil die eben teilweise noch krassere Abweichungen haben werden. Und der zweite Experte war der Professor Marcel Krumm von der Uni Münster, ein echter Experte, gerade speziell für die Grundsteuer. Der hat gesagt, zum Glück haben die erkannt, wie wichtig die Automatisierungsfähigkeit dieses Rechts ist. Denn 36 Millionen Immobilien mussten halt neu bewertet werden. Und wir haben Fachkräftemangel in der Finanzverwaltung und die können wir doch nicht abziehen bei den viel wichtigeren Steuerarten wie Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Und er hat gesagt, den Steuerberatern und Steuerberaterinnen wird jetzt erstmal ein Schein vom Herzen gefallen sein.
Also das glaube ich auch und auch in den Behörden, das nehme ich schon auch an. Ich fand aber tatsächlich dieses BfH-Argument so, naja, das ist ja nur eine kleine Steuer, wir brauchen das Personal für andere und wichtigere Steuern. Das fand ich tatsächlich spannend. Aber die große Frage ist ja, kommt die ganze Kiste denn jetzt trotzdem noch zum Bundesverfassungsgericht?
Ja, also es wird definitiv zum Bundesverfassungsgericht kommen, da ist es ja auch schon. Aber es gibt zwei Gründe, weswegen ohnehin das Bundesverfassungsgericht erneut das letzte Wort haben wird. Nämlich erstens, da liegen auch schon mehrere Verfassungsbeschwerden von Betroffenen vor. Und gestern hat auch bekannt gegeben, sowohl Haus und Grund, also der Immobilieneigentümerverband, wie auch der Bund der Steuerzahler, sie werden das unterstützen. Also das ist der eine Grund, es liegt schon in Karlsruhe, die werden nicht umhin kommen, nochmal drüber zu entscheiden. Und ohne weiteres denkbar ist außerdem, dass jedes untere Finanzgericht, wir sprechen ja für Juristen, Artikel 100 Grundgesetz, eine konkrete Normenkontrolle macht und auch sagt, wir halten das für verfassungswidrig und das auch vorlegt. Also das kann auch passieren, aber die Verfassungsbeschwerden sind ohnehin da. Aber es fehlt jetzt doch ein gewisser Rückenwind, weil der Bundesfinanzhof gesagt hat, das ist toll. Und das Verfassungsgericht immer sagt, naja, erstmal sollen die Fachgerichte das klären. Und die haben das aus ihrer Sicht jetzt in München ja nun getan.
Und wagst du eine Prognose, was da kommen könnte? Also gibt es noch Hoffnung für die Millionen Bürgerinnen und Bürger, die Einspruch eingelegt haben, die darauf warten, dass ihre Grundsteuer jetzt beschieden wird?
Also die 3,8 Millionen Betroffenen, die Einspruch eingelegt haben, werden sicherlich sich nicht alle schlechter gestellt haben jetzt. Sie können noch ein bisschen Hoffnung haben, weil es gibt ja Argumente und es gibt ja grobe Verzerrungen. Aber die Hoffnung ist nicht groß, weil der Rückenwind durch den Bundesfinanzhof fehlt. Hätte der gesagt, wir halten es für verfassungswidrig, hätte es einen gewissen Rückenwind gegeben. Und das Verfassungsgericht baut ja immer gerne auf die Vorarbeiten der sogenannten Fachgerichte. Ne? Und man muss eben halt sehen, die haben das ganze Chaos ja angezettelt. Sie haben im Jahr 2018 gesagt, die Grundsteuer muss reformiert werden, weil die Bemessungen völlig veraltet sind. Die stammten in den neuen Bundesländern aus den 30er Jahren. Das musste natürlich wirklich der Realität angepasst werden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie Lust haben, jetzt das fast wieder aufzumachen und eine neue Reformdiskussion, eine neue Reform durch die Gesetzgeber, durch die 16 Gesetzgeber zu erzwingen. Denn das ist ihnen mit der Erbschaftssteuer schon mal passiert. Da haben sie eine Reform erzwungen, dann mussten sie ein zweites Mal sagen, das ist auch wieder schiefgegangen und demnächst entscheiden sie das dritte Mal darüber. Und ich glaube, da haben die keinen Bock mehr drauf.
Das finde ich gut. Ich hoffe, das Bundesverfassungsgericht hat uns jetzt zugehört. Dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Hoffnung für die Menschen in den Ländern, die sich nicht am Bundesmodell orientieren bislang. Wir halten euch darüber natürlich auch im Weiteren auf dem Laufenden und natürlich sehr gerne mit Joachim Jahn. Vielen Dank, lieber Joachim.
Ich danke dir auch.
Das hat uns bewegt.
Wir müssen noch was aus letzter Woche nachtragen und ich möchte dabei eure Aufmerksamkeit auch noch auf einen Spendenaufruf richten, und zwar einen für juristische Prozesse und übrigens auch auf einen Aufruf, sich als Asylrechtsanwältin oder Asylrechtsanwalt zu melden.
Am Donnerstagabend vergangener Woche gab es überraschend einen Beschluss zu einem Aufnahmeprogramm für Afghanen, das seit Monaten ausgesetzt ist. Es ging um einen afghanischen Ex-Richter, der mit seiner Familie in Pakistan festhängt.
Genau, der Mann war Richter am obersten Gericht in Afghanistan und steht deswegen jetzt auch auf der Abschussliste der Taliban, weil er von denen wohl so einige verurteilt hat in seiner Amtszeit. Ende 2022, wir erinnern uns alle an den chaotischen Truppenabzug, also auch der deutschen Truppen im Jahr 2021, hat dieser Richter mit seiner Familie von Deutschland eine Aufnahmezusage bekommen. Also der stand auf einer der berühmten Listen. In seinem Fall war das die Überbrückungsliste. Es geht um eine Gruppe jetzt mittlerweile von ungefähr 2000 Menschen, die gefährdet sind nach der Machtübernahme der Taliban, unter anderem auch um die sogenannten Ortskräfte, also die Menschen, die während des deutschen Afghanistan-Einsatzes die deutschen Militärs unterstützt haben. Die sind im Moment alle in Pakistan und warten dort unter sehr prekären Bedingungen. Also einige von denen sind bereits abgeschoben worden. Die müssen sich aber auch diejenigen, die noch in Pakistan sind, also wirklich verstecken. Zum Teil sind die tagsüber in den Wäldern und so, um nicht den Taliban in die Hände zu fallen. Inzwischen verlängert Pakistan die Visa nicht mehr für die. Und die Menschen müssen also in Unterkünften hausen, müssen sich verstecken und so weiter, obwohl sie eigentlich schon im Jahr 2022 eine Zusage aus Deutschland bekommen haben, nach Deutschland übersiedeln zu dürfen. Das gilt auch für diesen Richter, für seine Frau und seine vier Kinder. Die sitzen also da jetzt fest. Trotzdem hat die Bundesregierung, wie auch über viele andere, über seinen Visa-Antrag nicht entschieden. Und deshalb hat dieser Richter jetzt mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte, also der GFF, Verfassungsbeschwerde und einen Eilantrag in Karlsruhe eingelegt.
Was genau verlangt das Bundesverfassungsgericht jetzt von der Bundesregierung? Die reinzulassen? Ja, offenbar nicht.
Genau. Karlsruhe hat jetzt nur gesagt, Ende mit dieser Hängepartie. Die Regierung muss umgehend entscheiden. Und zwar, ob das politische Interesse an der Aufnahme der Beschwerdeführenden weiterhin bejaht oder verneint wird. Also es geht um effektiven Rechtsschutz, Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, diese exekutive Entscheidungsbefugnis des Bundesinnenministeriums, die würde ja nach einem Regierungswechsel vielleicht eine gewisse Zeit lang tragen als Argument dafür, nicht zu entscheiden. Aber eine allgemeine Aussetzung eines Aufnahmeprogramms würde dann doch mal irgendwann als hinreichender Grund für die Verzögerung individueller Verfahren nicht mehr ausreichen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt auch, es wird halt jetzt immer dringender, denn das Ganze hat einen Hintergrund. Die Dringlichkeit ist jetzt sehr, sehr hoch. Im Sommer hat Pakistan, wie gesagt, schon hunderte Menschen abgeschoben. Und jetzt gibt es eben eine gemeinsame Absichtserklärung von Deutschland und Pakistan, in der drin steht, dass alle Verfahren bis Ende 2025 abgeschlossen werden sollen, also in Deutschland. Ab Januar 2026 drohen den Menschen dann Abschiebungen nach Afghanistan. Da kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie es diesen Feinden der Taliban ergehen wird. Und deswegen hat jetzt eben auch Karlsruhe gesagt, es gibt eine zunehmende Gefahr durch die Taliban.
So, aber die wollten ja eigentlich mehr haben, ne? Aber in der Sache ist keine Entscheidung getroffen worden.
Genau, also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, keine Entscheidung über die Sachfrage. Die Verfassungsbeschwerde ist insoweit unzulässig, hat die Bundesregierung nur verpflichtet, endlich zu entscheiden, hat inhaltlich keine Vorgaben gemacht. Aber man muss halt schon sagen, das OVG hatte den Anordnungsanspruch auf Erteilung der Visa ja verneint. Und das OVG hat gesagt, die Zusage aus diesem Programm Überbrückungsliste gegenüber dem Richter, also dieses Programm, wo dieser Richter mit seiner Familie drin ist, sei nicht rechtlich verbindlich. Es gibt nämlich unterschiedliche Aufnahmeprogramme für diese Menschen aus Afghanistan. Also, und es gibt laut dem OVG, das war, glaube ich, Berlin-Brandenburg, packen wir euch in die Shownotes, gibt es verbindliche Zusagen nur für Menschen im Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Das soll dann gestützt werden auf § 23 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes. Da geht es um die Aufnahme bei besonders gelagerten politischen Interessen. Hier geht es aber eben bei dieser Überbrückungsliste um § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz. Und nach der Rechtsprechung des OVG können die Menschen, die sozusagen über das Ortskräfteprogramm, über die Menschenrechtlerliste und eben über dieses Überbrückungsprogramm gekommen sind, sich nicht darauf verlassen, dass sie jetzt auch hier einreisen und bleiben dürften. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch so gehalten, Verfassungsbeschwerde unzulässig, dagegen genüge nicht den Darlegungserfordernissen. Also sie haben nicht in der Sache abgelehnt, aber sie haben die Verfassungsbeschwerde gar nicht erst angenommen. Und man muss ja schon sagen, so eine Aussage wie irgendwie die Bundesregierung muss jetzt mal darlegen und umgehend entscheiden, ob das politische Interesse an der Aufnahme der Beschwerdeführenden weiterhin bejaht oder verneint wird. Also ganz ehrlich, deutlicher kann man ja nicht sagen, wir wollen uns da eigentlich nicht einmischen aus Karlsruhe. Und das ist eine politische Entscheidung und das wollte Karlsruhe, glaube ich, auch sehr gerne so behalten. Christian Rath hat bei LTO in einem lesenswerten Kommentar dazu geschrieben, dieser Beschluss aus Karlsruhe sei ein Freibrief zum Wortbruch. Die Betroffenen bekämen zwar einen Anspruch auf Gewissheit, ob sie noch gewollt sind, aber keinen Anspruch auf die Sicherheit, dass die Abmachung, die sie mit Deutschland ja längst haben, auch eingehalten wird. Packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Ja. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat schon angekündigt, erneut Rechtsmittel einzulegen, falls die Bundesregierung die Visumsanträge jetzt ablehnt. Das könnte jetzt tatsächlich schnell gehen, denn das habe ich jetzt persönlich so noch nie gesehen. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht zurückverwiesen als OVG, sondern hat die Bundesregierung sofort direkt in die Pflicht genommen, hat gesagt, ihr seid jetzt direkt wieder dran. Und diese Klage von dem Richter jetzt gilt so ein bisschen als Pilotklage. Also ne, das wird jetzt mit Sicherheit nicht die einzige bleiben.
Ja, und ihr habt das vielleicht schon mitbekommen. Eine Reihe von Promis, unter anderem Jan Böhmermann, sammeln gerade Spenden für Klageverfahren, damit die Afghanen ihre Aufnahme juristisch durchsetzen können.
Genau, das Ding nennen sie Kabuler Appell und das ist nicht nur Jan Böhmermann, das sind auch ganz viele andere Leute, Iris Berben, Klaus Kleber und so weiter, die die Bundesregierung halt dazu auffordern, die Einreise der Afghaninnen und Afghanen nicht weiter zu verzögern. Sie sprechen von einem beschämenden Taktieren mit dem Schicksal der Betroffenen und deswegen haben wir es euch auch noch unbedingt nochmal mitgebracht. Dieser Verein, die sogenannte Kabuler Luftbrücke, sammelt Spenden, damit die Afghaninnen und Afghanen ihre Aufnahme juristisch durchsetzen können. Also mit Anwälten und bei den Gerichten und das ist ja nun das, was wir bei Gerechtigkeit und Loseblatt vielleicht durchaus ein bisschen supporten können. Die brauchen übrigens auch nicht nur Geld, sondern sie bitten auch Anwältinnen und Anwälte um ihre Hilfe, weil die natürlich jetzt schon, glaube ich, 150 Fälle haben oder so, die abgearbeitet werden müssen. So viele AsylrechtlerInnen gibt es bekanntlich nicht. Also alle Asylrechtler und Asylrechtlerinnen da draußen, wenn ihr uns zuhört und Kapazitäten habt, meldet euch dort und spread the word. Den Kabuler Appell mit den Infos dazu, wo ihr spenden könnt und wo ihr euch melden könnt, packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Es gibt Teile des Internets, von denen kann der Staat einfach nicht seine Fingerchen lassen. Und dazu gehören DNS-Server. Das sind Telefonbücher des Internets, die machen aus dem Zahlensalat, der sozusagen die Adresse einer Webseite oder eines Servers vielmehr ist, eine Domain. Also aus gerechtigkeit-loseblatt.de machen die dann eine Zahlenkolonne. Also, zurück zum Thema. Dieser DNS-Server ist also sehr begehrlich für den Staat. Der DNS steht für Domain Name System. Und da gibt es nun eine interessante Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Vodafone hat nämlich in Karlsruhe eine einstweilige Anordnung erwirkt, weil es Informationen über Kunden nicht sammeln wollte, die auf einem DNS-Server eine bestimmte Adresse im Netz anliefen. Muss ich also so vorstellen, da gibt es diese Millionen von Anrufen bei diesem DNS-Server und bestimmte Informationen, also bestimmte Anrufe zu einer bestimmten Zieladresse, also kriminellemachenschaften.de meinetwegen, die sollte Vodafone nun aufzeichnen. Das ist ein Beschluss vom 25.11. und der setzt nun einen Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg aus, der Vodafone zu dieser anlasslosen Überwachung und Auswertung sämtlicher DNS-Server-Anfragen verpflichtete. Und Vodafone hat immerhin 40 Millionen Kundinnen und Kunden, da kommt also schon was zusammen. Und diese Anfragen passieren ja nicht irgendwie dreimal am Tag, sondern 13 Billionen Mal im Monat. Also unvorstellbar viele Daten, die da anlaufen. Und die Anordnung selbst hatte das Amtsgericht Oldenburg auf 100a Absatz 1, 100e StPO gestützt. Hat dabei aber nur so abstrakt den Tatverdacht gegen die beschuldigte Person wiedergegeben, aber nicht genau gesagt, worum es denn da gehen sollte. Und nun standen natürlich Grundrechtsverletzungen im Raum, Artikel 2 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 12 Absatz 1 sowie 103.1. Also es geht um allgemeines Persönlichkeitsrecht, aka Datenschutz, das Fernmeldegeheimnis, die Berufsfreiheit und den gesetzlichen Richter. Letzteres, weil das Landgericht in der Beschwerdeinstanz eben nicht stattgegeben hatte. Und jetzt kommt eine Folgenabwägung. Wir kennen das alle aus dem Staatsexamen. Wenn ihr also Examen bald habt, dann solltet ihr das nochmal wiederholen. 32.1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Da hat das Gericht tatsächlich eine Besonderheit sich geleistet oder eine eigentlich erfreuliche Besonderheit. Es hat nämlich auch mal die Reputation des Unternehmens einbezogen. Das kannte man so noch nicht so sehr in solchen Fällen. Hat also gesagt, Vodafone erleidet einen Reputationsschaden, wenn es jetzt irgendwie aufgrund einer womöglich verfassungswidrigen Maßnahme haufenweise Kundendaten ausliest. Denn das ist ja sehr sensibel, was wir im Internet machen. Und deswegen wurde das mit einbezogen. Und dann ist die ganze Maßnahme eventuell potenziell verfassungswidrig. Und das Strafverfolgungsinteresse, was auf der anderen Waagschale sozusagen liegt, dazu hat eben wenig vorgelegen. Man wusste also auch nicht, ob es jetzt um besonders schwere Straftaten geht. Und da die Erfolgsaussichten mindestens offen seien, hat es diese einstweilige Anordnung gegeben. Wenn ihr das vertiefen wollt, könnt ihr das nachlesen bei Andreas Milch. Der hat einen Gastbeitrag bei Berg aktuell geschrieben. Was übrigens keiner erwähnt, bislang jedenfalls, wenn ich so die Texte lese, die dazu geschrieben wurden, diesen Trick sollte es schon mal in ähnlicher Form als Gesetz sogar geben. Wir hatten letztes, glaube ich, schon über das Stoppschildergesetz von Ursula von der Leyen gesprochen, wo es darum ging, Zugriffe auf kinderpornografische Seiten zu verhindern. Und in einer Ursprungsvariante dieses Gesetz, das ja dann beschlossen wurde und dann sofort wieder abgeschafft wurde, da sollten die Zugriffe auf kinderpornografische Seiten auf ein Stoppschild umgeleitet werden. Und diese Zugriffe, die über den DNS-Server gehen, sollten dann ausgelesen und an das BKA durchgereicht werden. Das war so krass, dass man das sogar noch vor Verabschiedung des Gesetzes wieder rausgekillt hat. Deswegen sagte ich zu Beginn, diese DNS-Server, die sind ein beliebter Zugriffspunkt und insofern vielleicht ganz gut, wenn da jemand jetzt mal einen Knüppel reingeworfen hat.
Das pralle Leben.
Walter Riester hat eines mit Google gemein. Beide haben ihren Namen zu einem Verb gemacht. Man googelt nämlich und man riestert. Und zum Riestern gibt es nun etwas aus Karlsruhe.
Sag mal bitte kurz für alle, die nicht so alt sind wie wir, was ist das nochmal?
Riestern heißt, man spart privat für die Rente und bekommt vom Staat etwas on top. Zulagen und einen Sonderausgabenabzug. Eingeführt wurde das Ganze 2002 vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, so hieß das damals. Und wer es nachlesen will, das ist § 10a, § 79 Einkommensteuergesetz. Und wer seine ausländischen Freunde ein bisschen schocken will, der kann dieses Gesetz beim Namen nennen. Es heißt nämlich Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz. Das ist Riestern. Naja, jetzt hat der BGH für Riester-Renten eine sehr wichtige Entscheidung gefällt. Klauseln privater Versicherer, die nachträglich die Berechnungsart der Rente verändern, sind nichtig. Und das ist ein ziemlicher Hammer.
Also geklagt hat ja eigentlich die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und zwar gegen die Allianz-Versicherung. Aber alle schreiben ja jetzt schon ganz aufgeregt, das ist was Grundsätzliches. Und tatsächlich, hier sind hunderttausende Allianz-Kundinnen und Kunden und auch andere Anbieter betroffen, oder?
Genau. Es geht nämlich um eine Bedingung in den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Und naja, worum geht's denn bei diesem Deal eigentlich? Du zahlst der Allianz Geld, bekommst dann Kapitalanlagen, Fondsanteile in diesem Fall. Und im Versicherungsschein ist dann ein Rentenfaktor. Der setzt sich zusammen aus Rechnungszins, das ist so ein staatlich festgelegter Garantiezins, der für Versicherungen gilt, und die Lebenserwartung. Und
die also statistische Lebenserwartung vermutlich.
Die statistische Lebenserwartung zu dem bestimmten Zeitpunkt, genau. Und die Rentenhöhe wird dann berechnet und gilt dann pro 10.000 Euro Policenwert. So, und nun stand in diesen Bedingungen so eine kleine Fallschirmklausel zugunsten der Allianz. Da stand nämlich, wenn du plötzlich höhere Lebenserwartung hast, wobei ich mich bis heute frage, was ist das eigentlich, wenn du plötzlich höhere Lebenserwartung hast?
Naja, die ermitteln das ja immer. Ne? Und wenn plötzlich jetzt die Lebenserwartung, keine Ahnung, für Frauen, die nicht rauchen, um 3,5 Jahre steigt, schwupps, wird das teuer für die Allianz.
Ja, wahrscheinlich ist es das. In meiner Vorstellung war das so, es wird irgendwas Geiles erfunden und plötzlich werden wir alle 1000 Jahre alt. Und dann stehen die Versicherer alle da und sagen so, fuck, was machen wir denn jetzt? Naja, also das kann passieren oder auch die Rendite dauerhaft stark sinken. sinkt, ne, Weltwirtschaftskrise oder sowas könnte man sich da vielleicht vorstellen, und wir das nicht vorhersehen konnten, also es sind unvorhersehende Ereignisse, dann dürfen wir die Renten so weit herabsetzen, dass wir die Rentenzahlung bis zu ihrem Tode garantieren können. Letzteres ist ein Zitat. Das ist also so ein bisschen verklausuliert. Wir wollen ja nur das Beste und wir wollen ja, dass wir zahlen können und deswegen müssen wir dann die Rente absenken.
Naja, ich meine, man kann das jetzt erstmal irgendwie für nachvollziehbar halten aus Sicht des Versicherers. Der möchte natürlich seine Überlastung irgendwie verhindern. Aus Sicht der Kundinnen und Kunden geht so, ne?
Genau, was aber fehlt, ist die Symmetrie. Es gilt nämlich in diesem Rechtsgebiet offenbar das Symmetriegebot. Das verpflichtet den Versicherer, der den Rentenfaktor aufgrund von Verschlechterung der Umstände herabgesetzt hat, spätere Verbesserungen der Umstände in vergleichbarer Weise an die Versicherungsnehmer weiterzugeben. Also, wer senken will, muss auch wieder anheben. Und das ist jetzt mein Zitat. Leider nicht ganz verfasst. Ich wünschte, jemand würde mal in den Pressestellen so formulieren, dann verstehe auch ich das. Also, die Zusicherungen der Allianz, dass man das wohl schon machen würde, die reichen nicht. Auch Überschussbeteiligungen reichen nicht, um das auszugleichen. Und deshalb hat der BGH darin gesehen, ein einseitiges Recht zur Leistungsbestimmung, das ist verboten nach 308 Nummer 4 BGB und außerdem eine unangemessene Benachteiligung nach 307 Absatz 1 Satz 1 BGB. Na, liebe Examenskandidaten, immer schön beides prüfen. So, und damit ist das Ding Geschichte.
Das Ding ist tot. Ich finde, klingt erstmal sehr, sehr fair. Was sagt die Allianz dazu?
Ja, die bemüht sich natürlich um Schadensbegrenzung. Da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Das hatten wir heute schon mal. Die Regelung zur Anpassung sei grundsätzlich zulässig, steht dann über der Pressemitteilung. Das finde ich immer gottvoll, wenn Betroffene und Leute, die vor Gericht einen auf den Deckel bekommen haben, ihre Pressemitteilung formulieren. Und verspricht dann, Allianz Leben steht zu allen Zusagen und Garantien. Das Ganze ist natürlich ein bisschen misslich gerade, wenn so etwas Grundsätzliches wie ein Rentenversprechen Kratzer bekommt.
Und das im Moment.
Und da können wir noch eine kleine, genau, wir haben ja gerade so eine kleine Brücke zur aktuellen Politik. Wir haben ja eine klitzekleine Rentendebatte gerade hinter uns gebracht. Und Lars Klingbeil, der Bundesfinanzminister, hat gerade angekündigt, die Riester-Rente zu reformieren. Die wurde nämlich nur sehr mäßig genutzt, weil, sieh an, sie zu kompliziert war und zu teuer. Stichwort Bedingungen und Kleingedrucktes und so. Und da bleibt uns natürlich nur zu sagen, Gott sei Dank haben wir das Versorgungswerk.
Überraschung.
So, ich habe euch noch was mitgebracht, also wirklich super hot off the press. Das kam heute Morgen in die Datenbank bei Back Online. Ich habe es also ehrlich gesagt noch nicht final zu Ende gedacht. Ich bringe es euch erstmal nur nachrichtlich mit. Das VG Hamburg hat entschieden, dass die Arbeitszeiten angestellter Anwälte erfasst werden müssen. Eigentlich ist das natürlich, wie ihr schon an meinem Lieblingsjingle Überraschung hören könnt, absolut gar keine Überraschung. Denn angestellte Rechtsanwälte sind eigentlich einfach normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber anderer Ansicht sind die Anwälte, vor allem die Wirtschaftskanzleien. Und da ist jetzt das VG Hamburg mal eingeschritten. Es ging um eine Wirtschaftskanzlei mit über 300 Berufsträgerinnen und Berufsträgern. Und diese Kanzlei muss jetzt dafür sorgen, dass die tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten der angestellten Rechtsanwälte, also der Associates und der Senior Associates, nachvollziehbar aufgelistet werden. Heißt Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Arbeitsdauer. Und die Associates müssen da über ihre Rechte und das Arbeitszeitgesetz auch vernünftig aufgeklärt werden.
Da müssen Sie sich vor Schreck erstmal am USM-Haller-Regal festhalten.
Ne? Ja, richtig, genau. Also das Ganze stützt das VG Hamburg auf die Bestimmung des Paragraphen 17 Absatz 2 des Arbeitszeitgesetzes. Für die ArbeitsrechtlerInnen unter uns nicht des Arbeitsschutzgesetzes, das Arbeitszeitgesetz sei spezieller. Und diese Vorschrift ermöglicht es Behörden, Maßnahmen zu erlassen, um die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes sicherzustellen und durchzusetzen. Und zwar dann, wenn es um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung geht. Guck mal an. Und das sehen die Hamburger Behörden hier, nämlich Überschreitung der täglichen Höchstarbeitszeit, 3 Arbeitszeitgesetz, also ihr wisst schon, 8 Stunden ausnahmsweise 10. Oder die Nichteinhaltung von Mindestruhezeiten in Paragraph 5 des Arbeitszeitgesetzes geregelt. Da geht es dann um die ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden. Und hier gab es jetzt an dieser Hamburger Behörde 2 anonyme Beschwerden, dass wohl in dieser Hamburger Großkanzlei die Arbeitszeiten nicht immer so eingehalten wurden.
Also
so Arbeitszeiten, wie meinen? Ja, kann nicht sein. Wer hätte das jemals gehört? Da stand wohl drin, man fängt so an zwischen 9 und 10 und dann sei es keine Seltenheit, dass man bis 23 oder 24 Uhr arbeitet. Wer würde so etwas annehmen in einer Wirtschaftskanzlei? Und diesen Verdacht konnte die Kanzlei dann total überraschenderweise auch nicht widerlegen, schreibt das VG Hamburg. Die haben nämlich einfach von Anfang an gesagt, ja, ihr braucht hier gar nicht vor Ort zu besichtigen, hier gibt es einfach keine Nachweise über die Arbeitszeit. Schön fand ich, sie haben gesagt, wir könnten ihnen die Billables anbieten. Wir zeichnen doch auf, was wir für die Mandanten haben. Also es ist wirklich so eine absurde Großkanzlei-Argumentation, da möchte man schon ein bisschen weinen. Also das VG Hamburg sagt, ihr habt keine Nachweise vorgelegt, ihr habt aber auch nicht mal substanziiert vorgetragen, dass die angestellten Rechtsanwälte die gesetzlich vorgeschriebene Höchstarbeitszeit und die Pausenzeiten einhalten würden. Die Kanzlei hatte dann nur gesagt so, also wir glauben ja nicht, dass das Ganze für angestellte Rechtsanwälte überhaupt gilt. Und da hat das VG Hamburg gesagt, doch, natürlich, warum auch nicht. Die sind weder leitende Angestellte, also das ist der 18 Arbeitszeit Gesetz, der das ausschließt für leitende Angestellte. Und es gibt auch, das ist ein ganz beliebtes Argument in Anwaltskreisen, keine Analogie zu den Wirtschaftsprüfern. Die haben es nämlich, ich glaube, im 45 geschafft, von dieser Pflicht zur Arbeitszeiterfassung ausgenommen zu werden. Das gilt aber für die Anwälte nicht, sagt das VG Hamburg.
Das ist so peinlich.
Das ist schlimm, oder? Dass man das überhaupt versucht. Ich kann es einfach gar nicht nachvollziehen. Aber gut. So, also, der Klägervertreter hat in der mündlichen Verhandlung auf die Frage, wie die Kanzlei denn die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Höchstarbeitszeit sicherstellen würde, einfach nur gesagt, das könnten sie nicht sicherstellen. Das liege in der Eigenverantwortung der angestellten Anwälte. Diese würden ihre Pflicht nur das Arbeitszeitgesetz schon kennen. Es gäbe, auch sehr schön, jedenfalls keine Anweisungen oder Zwang, über die Höchstarbeitszeit hinaus zu arbeiten. Da sagt das VG Hamburg auch, ist uns egal. Dem Gesetz ist es nämlich auch egal, ob eine Überschreitung der Höchstarbeitszeit freiwillig oder auf Anweisung des Arbeitgebers erfolgt. In der Verhältnismäßigkeit sind noch ein paar schöne Sachen drin. Also die Kanzlei hat ja auch gesagt, es gibt hier überhaupt keine Gefährdung für den Gesundheitsschutz unserer Arbeitnehmer, denn bei uns ist der Krankenstand erheblich unterm Durchschnitt, sagt das VG Hamburg. Es ist wirklich eine amüsante Entscheidung, es lohnt sich, die zu lesen. Das könnte möglicherweise auch darauf schließen lassen, dass der Arbeitsdruck derart hoch ist, dass die Beschäftigten einfach trotz Krankheit arbeiten gehen. So, es ist einfach super.
Die kennen das. Die Richter waren offensichtlich mal in der Großkanzlei.
Vielleicht ist da einer hingewechselt aus. Genau. Der ist jetzt, sitzt am VW Hamburg.
Genau. Da sitzt einer von denen, die da hingewechselt sind, weil sie keinen Bock mehr hatten, sich tot zu schuften. Jetzt gibt's das Urteil. Sehr schön.
Ich meine, man kann der Entscheidung schon übernehmen, dass da jemand breit gegrinst hat, der die mitverfasst hat. Das ist schon wirklich lustig. Also es stimmt, steht auch noch drin, es wäre doch auch kein unzumutbarer Eingriff in die Rechte der Kanzlei. Ihr schreibt doch schon die Billables auf, habt ihr doch selbst gesagt. Ihr habt doch schon ein Zeiterfassungssystem. Und es würde eben auch nicht reichen, ist ja auch ein beliebtes Argument, wir könnten doch nur die Überstunden aufschreiben. Also das über die Höchstarbeitszeit hinausgeht, sagt das VG Hamburg. Nein, Lage und Einhaltung der Ruhepausen sind dann nicht klar. Und sie sagen natürlich auch was zu diesem, ja, aber bei Anwälten ist doch alles anders, und sagen, ist es nicht. Sie sagen zwar Angestellte, es geht immer nur um angestellte Anwälte, ne? Das muss man schon nochmal sagen, seien zwar auch unabhängige Organe der Rechtspflege und da hätten die Mandanten auch ein besonderes Vertrauensverhältnis, aber das VG sagt eben, ihr müsst ja nur aufzeichnen und natürlich einhalten müsst ihr es wie alle anderen auch. Es gibt ja Notfallregelungen, aber am Ende liegt es im Organisationsermessen der Kanzlei, die bei ihr angestellten Rechtsanwälte in einem Umfang einzusetzen, der sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bewegt. Da sagt das VG Hamburg, sollen sie halt pro Mandat mehr Rechtsanwälte einsetzen, die dann alle ein Vertrauensverhältnis zu den Mandanten aufbauen und sich gegenseitig ersetzen können. Es ist wirklich sehr, sehr hübsch, eine sehr lohnenswerte
Was für
Entscheidung.
Eine Ohrfeige.
Ja, es ist wirklich. Also es lohnt sich, dieses Urteil zu lesen. Ich kann es sehr empfehlen. Wir werden das natürlich heute noch bei Beck aktuell verarbeiten und packen euch den Link dann noch hoffentlich mit direkt in die Shownotes. Ansonsten müsst ihr ab Freitag bei Beck aktuell selber mal schauen. Ich verspreche, es lohnt sich. Liebe Wirtschaftskanzleien, denkt nach. Ihr wusstet eigentlich schon längst, dass ihr es müsst. Jetzt hat es auch noch ein Gericht gesagt.
Einerseits, andererseits.
Vorige Woche am Donnerstag hat der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung gefällt, in der es um schöne Regale von USM Haller geht, die auch in vielen Anwaltskanzleien herumstehen und Rückschlüsse auf die finanziellen Verhältnisse des Inhabers zulassen. Die sind nämlich nicht nur sehr schön, sie sind auch ziemlich teuer. Im Ursprungsfall, um den es jetzt beim EuGH geht, hat der Schweizer Möbelhersteller USM die Konkurrenz Conectra verklagt, weil sie ähnliche Regalteile verkaufte und damit seiner Auffassung nach das Urheberrecht verletzte. Tatsächlich, wenn man da ein bisschen rumgoogelt, findet man auch lauter andere Hersteller, die das machen. Von Chivo gibt es zum Beispiel auch Regale, die ziemlich ähnlich aussehen wie die von USM Haller. Was der EuGH entschieden hat, könnte nun weitreichende Auswirkungen haben. Diesen Streit um den Schutz des Schönen gibt es nämlich auch bei anderen Dingen. Bei den Birkenstock-Sandalen hatten wir es zu Beginn des Jahres. Das Thema geht also irgendwie alle an, die schöne Dinge mögen. Und deshalb wollen wir heute einmal gründlich draufschauen. Bei uns ist nun Professor Dr. Karl-Nikolaus Peiffer. Er ist Leiter beim Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht der Universität zu Köln. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben.
Sehr gerne. Einen schönen guten Tag.
Professor Peiffer, lassen Sie uns mal ein paar Grundlagen schaffen, weil unsere Hörerinnen und Hörer nicht alle knietief im Urheberrecht drinstecken. schöne Dinge allgemein gesagt können unterschiedlich geschützt sein durch den Designschutz im Geschmackmustergesetz und durch das Urheberrecht. Wo liegt denn da der Unterschied und wo liegen vielleicht Vor- und Nachteile dieser beiden Schutzregime?
Ja, der Unterschied liegt zunächst mal darin, dass es im Design darum geht, dass ein Gebrauchsgegenstand ästhetisch gestaltet wird. Im Urheberrecht geht es nicht unbedingt um einen Gebrauchszweck. Ein Bild hat zwar auch einen Gebrauchszweck, hängt man sich an die Wand, aber keinen weiteren. Man sitzt darauf nicht, man stellt keine Kerzen oder Blumen rein. Das ist also schon mal ein ganz gewichtiger Unterschied. Das eine muss taugen zu dem, was es eigentlich erfüllen soll, nämlich ein Gebrauchszweck. Das andere muss gefallen oder nicht gefallen. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist die Schutzfrist. Die ist gravierend unterschiedlich. Beim Design sind es 25 Jahre ab Anmeldung. Da merken wir, da gibt es auch schon wieder was Besonderes. Man muss das Design grundsätzlich anmelden. Es ist nicht automatisch schon geschützt. Gibt eine kleine Ausnahme, aber der Grundsatz ist, man muss es anmelden. Beim Urheberrecht sind es 70 Jahre ab dem Tod des Urhebers und es gibt keinerlei Formvorschriften dafür, wie das Urheberrecht oder wann es entsteht. Also wenn es geschaffen wird und dann der Urheber steinalt wird, dann kann es ein sehr langlebiges Recht sein.
Also langlebiges Recht, ich muss es auch nicht anmelden, das sind tatsächlich ja einige Vorteile. Wir kommen jetzt vielleicht zu den Schwierigkeiten, denn offensichtlich schafft es nicht jeder Hersteller mit jedem Gegenstand das Urheberrecht auch für sich zu beanspruchen. Wie gesagt, in diesem Fall ging es um USM Haller, die klagten aus dem Urheberrecht. Der Fall landete dann beim EuGH und dort ging es auch um einen anderen Möbelhersteller, das wollen wir der Vollständigkeit halber sagen. Es gab zwei Vorlageverfahren, der andere war der schwedische Hersteller Galeri Mikael und Thomas Asplund. Und dort ging es nun darum, wann ein Gebrauchsgegenstand, ein Werk der angewandten Kunst, also urheberrechtlich geschützt sein kann. Was hat der EuGH denn jetzt entschieden?
Ja, der EuGH sollte nach den Vorlagefragen über die Frage entscheiden, ob es einen Unterschied gibt zwischen Urheber- und Designrecht, ob es so eine Art Regelausnahmefall gibt. Also normalerweise finden Möbel nur Designschutz und ausnahmsweise auch Urheberschutz. Das war eine der Vorlagefragen, hat der EuGH klar beantwortet, nein, gibt es nicht. Schutz kann kumuliert werden. Also wenn ein Werk der angewandten Kunst vorliegt, kann auch ein Möbelstück sein, dann kann auch der Urheberschutz in Betracht kommen. Das war die erste Frage. Mhm. Zweite Frage war denn, ja, wann ist denn nun der Urheberschutz betreten? Was ist denn die eigentliche Schutzvoraussetzung? EuGH hat immer gesagt, Originalität. Was ist das? Ist das Eigenart, etwas Besonderes? Dann wäre jeder Designgegenstand ja möglicherweise das originell. Nein, sagt der EuGH. Das war die zweite Frage. Originell ist etwas nur, wenn es persönlich vom Urheber geprägt ist. Und persönlich geprägt ist es nicht mehr dann, wenn es Einschränkungen der Gestaltungs- oder der kreativen Freiheit gibt. Beispiel, auf dem Stuhl muss man sitzen können. Wenn man auf dem Stuhl nicht mehr sitzen kann, kann der museumsreife Kunst sein, aber es kann kein Design sein. Also die Freiheit des Urhebers zu schaffen, darf nicht durch solche Umstände eingeschränkt sein. Dann kann es persönlich geprägt sein. Das war die zweite Frage. Und die dritte Frage, und wie ist es, wenn sich die beiden Gegenstände gegenüberstehen? Wann ist dann eine Verletzung gegeben, wenn sie im Gesamteindruck ähnlich sind oder kommt es auf andere Dinge an? Auch hier eine klare Antwort, kommt nicht auf den Gesamteindruck an. Es kommt darauf an, ob das, was persönlich geprägt ist, so übernommen wurde.
Okay, was bedeutet das nun für den konkreten Fall? Also der geht jetzt ja zum BGH zurück, muss dann erst noch entschieden werden, ob das jetzt bei USM Haller der Fall sein könnte, ob diese Kriterien zutreffen. Haben Sie da vielleicht eine Prognose oder ein Gefühl oder können Sie skizzieren, woran es da nun liegen könnte?
Ja, der BGH hatte so ein bisschen den Eindruck erweckt, es könne auf eine bestimmte kreative Höhe ankommen. Darauf kommt es nicht an. Darauf darf der BGH aber nicht abstellen. Die zweite Frage: Wann ist es denn nun persönlich geprägt? Das müsste jetzt der BGH entscheiden, wenn er es entscheiden dürfte. Das ist nämlich eine Sachfrage, die darf der BGH nicht entscheiden. Da müsste das Gericht dann zurückverweisen nach Düsseldorf. Düsseldorf war die Vorinstanz, hatten aber schon gesagt, wir sind der Auffassung, es ist nicht persönlich geprägt. Und jetzt kommt es darauf an, ob der BGH sagt, da hat das Düsseldorfer Gericht schon so viel übernommen, das können wir jetzt selbst entscheiden. Oder ob es nochmal zurückverwiesen wird. Das kann man jetzt noch nicht so genau prognostizieren.
Klingt aber jetzt eher schwierig, wenn Düsseldorf schon gesagt hat, an der persönlichen Prägung, wenn ich es richtig verstanden habe, fehle es.
Ja, das Düsseldorfer Gericht hat allerdings gesagt, das ist eher ein Designgegenstand. Hier gab es so viele kreative Einschränkungen, das reicht nicht. Und da kann man natürlich die Begründung sich nochmal genauer anschauen und kann sagen, naja, unter Berücksichtigung des EuGH ist das doch noch nicht ganz zutreffend. Schaut euch das bitte nochmal an.
Grundsätzlich höre ich dabei raus, um es mal zu vereinfachen oder runterzubrechen, wenn es viele Vorgaben gibt, was den praktischen Nutzen angeht, ne, bei so einem Regal, man kann Bücher reinstellen und man kann das jetzt irgendwie modular zusammenstecken und so weiter, dann wird es schwieriger, lässt sich das so sagen?
Ja.
Ich mache es mit einem Fragezeichen, wird es schwieriger, sozusagen diesen kreativen Prozess nachzuweisen oder den künstlerischen Gehalt nachzuweisen und zu sagen, das ist jetzt auch urheberrechtlich geschützt.
Ganz genau. Also das Gericht müsste sich jetzt anschauen, welche Vorgaben gab es eigentlich, die kreative Freiheit einschränken. Wenn der Künstler völlig frei ist, dann kann er natürlich auch Kunst setzen. Wenn aber technische Vorgaben bestehen, wenn ergonomische Vorgaben bestehen, das war etwa bei Schuhen besonders wichtig im Birkenstock-Fall, wenn Sicherheitsanforderungen bestehen, da muss etwa bei USM Haller muss die Konstruktion so sein, dass das Ganze nicht zusammenbricht. Wenn es Standards und Konventionen gibt, sagt der EuGH, also so eine Formlinie, die im Designrecht mittlerweile so eingefahren ist, eine Formensprache, derer sich alle bedienen, eine Stilsprache, das wären alles Einschränkungen der persönlichen Freiheit und die würden dafür sorgen, dass wenn dann nichts mehr übrig bleibt an Kreativität, dann wäre der Gegenstand auch nicht urheberrechtlich geschützt.
Wir haben ja so einen Fall, Sie haben gerade Schuhe angesprochen und Birkenstock auch. Mancher einer erinnert sich vielleicht, das war glaube ich irgendwie Januar, Februar dieses Jahres, des noch laufenden Jahres, da hat der BGH den Urheberrechtsschutz für Birkenstock-Sandalen verwehrt. Transparenzhalber wollen wir dazu sagen, Sie waren auf OLG-Ebene an der Entscheidung beteiligt, können also jetzt nur ein bisschen eingeschränkt was dazu sagen, aber da hatte der Anwalt was gesagt, das fand ich ganz interessant, ist auch ganz schön, was dann Juristen doch mal tun können, wenn sie im Urheberrecht tätig sind. Der Schuh ist beeinflusst vom Brutalismus der Architektur, das kann man sehr schön an einzelnen Elementen des Schuhs nachweisen. Damals sind die damit gescheitert. Warum wurde eigentlich nicht vorgelegt? Warum ist das denn dann nicht zum EuGH gegangen? Das hatte ich mich gefragt und ja, vielleicht können Sie dazu was sagen.
Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Der BGH hatte ja schon USM Haller vorgelegt und war der Auffassung, die Fragen, die dort eine Rolle spielten, die spielen im Birkenstock-Fall keine Rolle und deswegen könne er den Fall selbst entscheiden. Es gab ein bisschen Kritik, man hätte das auch anders entscheiden können, aber Birkenstock war vom Gegenstand tatsächlich enger als Möbel, weil da gibt es schon sehr viel mehr technische Vorgaben, die ein Schuh erfüllen muss. Er muss passen, der linke muss anders sein als der rechte. Wenn man die vertauscht, dann wird es unbequem. Die Sohle muss das Fußbett aufnehmen. Also es gibt so viele Vorgaben, dass der BGH sagte, das reicht jedenfalls nicht, um noch einen persönlichen Freiraum zu lassen. Und deswegen können wir das selbst entscheiden.
Was kann denn so ein Hersteller jetzt eigentlich machen, um sozusagen den Kunstcharakter des Produkts zu untermalen oder zu beweisen? Muss er dann jetzt sagen, liebe Designer, ihr gute Nachrichten, die Justiz hat euch befreit, macht, was ihr lustig seid, damit wir danach den Urheberrechtsschutz haben? Oder kann man sonstige Maßnahmen ergreifen, Argumente sammeln, warum das Ganze nun wirklich Kunst ist, wenn einem denn dieser Schutz so wichtig ist, was er ja offenbar ist, wenn man sich die Prozesse anschaut?
Ja, das ist jetzt eine Frage der Gestaltungsabteilung. Also all das, was kreativ, was ergonomisch, sicherheitstechnisch oder Trend ist, fällt raus. Die Gestaltungsabteilung hat also jetzt die Aufgabe, bringt ein Add-on, macht irgendeine Verzierung, irgendetwas, was keinerlei funktionelle Bedeutung hat. Und da könnt ihr dann Urheberrechtsschutz erlangen. Allerdings heißt das nicht unbedingt, dass das, was jetzt bleiben wir aber beim Schuh, wenn ich also auf dem Schuh jetzt Applikationen anbringe, kann die Applikation urheberrechtsschutzfähig sein. Aber der Schuh im Übrigen, wenn nur der ohne Applikation nachgeahmt wird, dann nützt das alles nichts. Und das war vielleicht das Besondere bei Birkenstock, dass der Schuh als solcher eben brutalistisch und eben nicht ornamental, nicht verziert war und deswegen eher einer Stilrichtung entsprach, also eine Idee, die dann sich auf das technisch Erforderliche beschränkte. Und da würde es wahrscheinlich nichts nützen. Bei Möbeln könnte man aber schon natürlich sich vorstellen, dass Möbeln so viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, weil sie ja auch Zierde im Raum sein sollen, dass man da den Urheberschutz leichter erreichen kann.
Machen wir mal eine ganz einfache Frage. Was ist denn eigentlich Kunst, um die es hier dann gehen soll?
Was ist Kunst? Ja, wir lieben diese Fragen als Juristen, weil wir trauen es nicht zu, sie zu definieren, müssen sie aber doch sehr häufig definieren, auch im Urheberrecht, weil da geht es ja auch um ein Werk der angewandten Kunst. Ja, die Kunst ist die Reaktion des Künstlers auf seine Umwelt. Er erschließt sich die Umwelt durch persönliche Aneignung. Was ist mir wichtig? Was prägt mich? Was fasziniert mich? Das ist die Herangehensweise des Künstlers. Und beim Designer ist es eher die Frage, wie erschließe ich mir diese Welt durch einen praktischen Gegenstand? Das muss keine persönliche Reaktion sein, sondern das ist eher, wie erleichtere ich den Nutzern den Gebrauch eines Gegenstandes durch ein geschicktes und gleichzeitig noch schönes Design? Das ist wohl der wesentliche Unterschied.
Ja, ich erinnere mich an einen Satz, den Sie mal gesagt hatten bei einer Veranstaltung. Ich glaube, es war im Weizenbaum-Institut. Kunst ist Ausdruck der persönlichen Welterschließung, Design ist Ausdruck der praktischen Welterschließung. Das ist eine schöne Faustformel eigentlich.
Das trifft es, ja.
Faszinierend. Ich bin sehr gespannt, ob wir später mal in ein paar Jahren sagen werden, Luxemburg hat hier sozusagen der Schönheit ein bisschen den Weg freigeräumt und wir werden mehr künstlerische Gebrauchsgegenstände vielleicht dann sehen. Professor Peiffer, vielen, vielen Dank für Ihre Einordnung.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Es gibt noch eine schöne kleine Umfrage, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Die hat was Lustiges, aber auch was Tragisches. Allensbach-Untersuchung für FAZ exklusiv. Wir packen euch Link natürlich in die Shownotes. Ihr kennt das Spiel. Und zwar geht es da um das Vertrauen ins Bundesverfassungsgericht. Und da, demnach ist es wohl so, dass das Vertrauen in dieses Bundesverfassungsgericht schon noch da ist, aber es sinkt rapide. Das hat das Institut für Demoskopie in Allensbach festgestellt. Dieses Institut hat herausgefunden, dass 42% der Bürger angeben, sie hätten sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen in den Bundesrat. Beim Bundestag sind es noch 36% und 28% gaben an, dass sie das Vertrauen in die Bundesregierung hätten. Den Medien vertrauen 22% und den Parteien 17%. Das Bundesverfassungsgericht steht hier noch deutlich gut da bei 63%. Problematisch wird das Ganze aber, wenn man sich anguckt, wie das 2021 war, da lag das nämlich noch bei 81%. Das muss man sich mal reinziehen. Das sind also binnen 4 Jahren.
4 Jahre.
Ist das da also wirklich herabgerauscht. Und bei einem Gericht, das im Grunde nur auf Vertrauen basiert und nichts anderes hat, um irgendwelche Dinge durchzusetzen, ist das doch ziemlich dramatisch. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die Bürger haben nämlich ein gesundes Selbstvertrauen. Jeder zweite Deutsche nämlich hält sich für besser als die Richter am Bundesverfassungsgericht. Das ist eine Frage, die ist erstmals in der Justiz so gestellt worden. Politisch machen die das schon länger. Da fragen die dann, die Frage formulieren die dann so. Neulich sagt uns jemand, wenn ich mir anschaue, was in der Politik so gemacht wird, denke ich mir oft, die Politiker haben keine Ahnung. Das könnte ich besser als die. Denken Sie das auch öfter oder ist das nicht der Fall?
So fragen die das wirklich?
So fragen die das, ja. Das ist die Frage. Also die fliegen das so ein, damit das irgendwie, vernünftig beantwortet wird. Mhm. Und auf diese Frage, diese bisschen indirekte Frage, sagen dann, also 49 Leute, dass sie das besser könnten. Und bei den Richtern haben sie das jetzt auch gemacht, das haben gefragt, so, wenn sie Richter am Bundesverfassungsgericht wären, da sind das 48%. Also 48% der Leute sagen, das könnte ich besser als die. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Jeder zweite ist ja also dann ein heimlicher Bundesverfassungsrichter und könnte das besser machen. Das ist ein bisschen wie mit
dem Feld. Ansonsten können wir das nur mit den Bundestrainern.
Genau. Sonst können wir das nur mit den Bundestrainern. Aber ich meine, wir können uns auch natürlich lustig machen, aber es ist natürlich auch ein bisschen dramatisch. Also wir wollten ja eigentlich ein bisschen happy enden, aber ehrlich gesagt, das ist die populistische Wende. Ne? Das sind die Leute, die alle sagen, die da oben machen eh, was sie wollen und ich könnte das alles besser. Es erinnert mich immer an so ein Populismus-Gag aus der New York Times, so ein Comic, da steht einer im Flugzeug auf und sagt so, die Piloten sind völlig abgehoben, haben keinen Kontakt mehr zur Realität. Wer ist dafür, dass ich das Flugzeug fliegen sollte? Und so ist es leider. Und wir wünschen uns das natürlich eher nicht, dass sie das machen. Aber gut, so ist es.
Unsere Zeiten sind so. Wir wünschen uns auch nicht, dass Frieda aus Kassel ans Bundesverfassungsgericht kommt und da im Sinne eines übertriebenen Bürgerrats oder so jetzt mitarbeiten dürfte. Das möchten wir alles nicht haben. Ja, in der Tat, erschreckende Erkenntnisse. Bei Politikern ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Da sind wir das alle gewöhnt und wahrscheinlich kann da keiner sich ganz von frei machen, dass man sich manchmal denkt, boah, das könnte ich ja besser. Aber jetzt ist es auch bei höchster Fachkompetenz in Karlsruhe angekommen, dieses populistische Urteil. Nun ja. Wir entlassen euch ungern mit diesen negativen Nachrichten. Hendrik, noch irgendwas Schönes? Es ist bald Weihnachten.
Ja, ihr habt eine Chance. Ihr könnt uns schreiben, ob ihr den Podcast besser machen könntet als wir. Denn ich wette, es gibt auch 80 Millionen Podcaster da draußen und insbesondere auch Jura-Podcaster. Das könnt ihr machen an gerechtigkeit-loseblatt@nlw.de oder in den Socials oder in den Kommentaren. Da könnt ihr uns auch bewerten und auf jeden Fall den Podcast abonnieren.
Keine schlechte Überleitung. Das war's für uns. Wir sind raus diese Woche. Ciao, ciao. Bleibt uns gewogen.
Tschö.